Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 29. Juni. Das sind unsere heutigen Themen. Finanzielles Desaster oder kontraproduktive Sparmaßnahmen. Verärgerte Reaktionen aufs Budget 2022 der Stadt Bern. Und zehntausende Menschen gelten in Mexiko als vermisst. Ein Kollektiv sucht nach ihnen in Gefängnissen, auf dem Strich oder in der Psychiatrie.
Las familias ya estamos cansadas de buscar a nuestros familiares en basureros, en cuevas, en ríos, en montes.
Wir haben es satt, unsere Angehörigen auf Müllplätzen, in Höhlen, Flüssen und Bergen zu suchen. Man hat sie uns lebend genommen und deshalb wollen wir sie lebend zurück.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Keine lebenslange Rente mehr für ehemalige Mitglieder der Berner Regierung. Die Finanzkommission des Kantonsparlaments hat dem Vorschlag zugestimmt, die Rente für Regierungsratmitglieder zu ersetzen durch eine beschränkte Lohnfortzahlung. Sie soll rund 60% des Regierungsratslohns ausmachen und nur noch 3 Jahre lang gezahlt werden. Die vorgeschlagene Änderung geht zurück auf eine Motion der Grünliberalen. Das Referendum gegen die geplante Abschaffung der Stempelsteuer ist lanciert. Das Komitee aus SP, Grünen und Gewerkschaften hat heute ihre Argumente vorgestellt. Laut Komitee profitieren von der Abschaffung der Stempelsteuer lediglich Großkonzerne, die heute schon steuerlich privilegiert seien. Der Staat verliere über 200 Millionen Franken pro Jahr. Zudem sei die aktuell geplante Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital nur der erste Schritt. Werde die Stempelsteuer vollständig abgeschafft, verliere der Staat jährlich über 2 Milliarden Franken. Die Initiative für eine 13. AHV-Rente ist zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Lanciert hatte sie der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Die 13. AHV-Rente würde ähnlich funktionieren wie der 13. Monatslohn. Laut Initiativkomitee sollen davon vor allem Personen mit tieferen und mittleren Einkommen profitieren. Die äthiopische Regierung hat einseitig einen sofortigen Waffenstillstand ausgerufen. Dies nach monatelangen gewaltsamen Auseinandersetzungen in der umkämpften nördlichen Region Tigray. Die Waffenruhe soll den Bauern und Bäuerinnen erlauben, ihre Felder zu bestellen, so die offizielle Begründung. Dauern soll sie zunächst bis zum Ende der Erntesaison. Gemäß internationalen Medien hatten Aufständische kurz zuvor die nördliche Regionalhauptstadt Mekele erobert. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Äthiopien haben im November begonnen, als Regierungstruppen die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront angriffen. Die rund 5 Millionen EinwohnerInnen der Region wurden fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Gemäß Hilfsorganisationen leiden über 300.000 Menschen in Tigray unter einer Hungersnot. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es teilweise sonnig bei 19 Grad und am Donnerstag ist es vormittags bedeckt. Am Nachmittag kommt die Sonne bei maximal 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern stand der Berner Finanzdirektor Michael Ebersold im Auge des Sturms. Grund ist das Budget 2022. Darin rechnet die Stadt Bern mit einem Defizit von 50 Millionen Franken und einer Neuverschuldung von 110 Millionen Franken, trotz eines bereits vorgelegten Sparpaketes. Außer von seiner eigenen Partei, der SP, erhielt Ebersold dafür ausschließlich sehr kritische Rückmeldungen. Die FDP warnt vor einem finanziellen Desaster und das Grüne Bündnis von kontraproduktiven Sparmaßnahmen. Wilma Rall berichtet.
Wegen Corona hat der Gemeinderat die budgetierten Steuereinnahmen stark nach unten korrigiert. Mit dem Sparpaket von 32 Millionen Franken weist das Budget 2022 ein Defizit von 50,6 Millionen aus.
Soweit die Hiobsbotschaft des Berner Finanzdirektors Michael Ebersold. Diesen März hat die Stadtregierung ein Sparpaket angekündigt von rund 30 Millionen Franken. Trotzdem rechnet sie auch im kommenden Jahr mit einem Defizit von 50 Millionen Franken. Und wegen dringend nötigen Investitionen in städtische Infrastrukturen mit einer Neuverschuldung von 110 Millionen Franken. Damit wäre das städtische Finanzpolster Ende 2022 aufgebraucht. Laut FDP bewegt sich die Stadt Bern damit auf ein finanzielles Desaster zu. Viviane Seiva, Co-Fraktionspräsidentin von FDP und Jungfreisinnigen im Berner Stadtrat.
Dieser Investitionsstau, der ist nichts Neues. Es war schon längstens bekannt, dass die Stadt Bern unbedingt Investitionen machen muss in den nächsten Jahren. Wir haben zu wenig Schulraum, wir haben zu wenig Sportflächen und so weiter. Dass er jetzt aber ein Budget aufzeigt, wo wir in einem Jahr unseren ganzen Bilanzüberschuss wegwerfen sozusagen, also weggeht und wir somit unsere politische Handlungsspielraum aufgeben, das ist aus unserer Sicht desaströs. Und wir sehen die Ernsthaftigkeit vom Gemeinderat nicht, dass er sich hier wirklich einfach auf die wichtigen Kernaufgaben einer Stadt bewegt und sich eine Verwaltung schafft, die zwar stark ist, aber schlank ist.
Auch das Grüne Bündnis zeigt sich mit dem Budget 2022 unzufrieden. Ihre Kritik aber zielt weder aufs Defizit von 50 Millionen Franken noch auf die Neuverschuldung.
Wir vom GPIA sind klar der Meinung, dass ein Schuldenzuwachs möglich sein muss, gerade in einer Krise, wenn dies ermöglicht, dass die Stadt ihre Aufgaben wahrnehmen kann.
Was das Grüne Bündnis am Budget 2022 kritisiert, ist die pessimistische Einschätzung, was die Entwicklung der Steuereinnahmen betrifft. Regula Bühlmann, Co-Präsidentin der GPIA-Fraktion.
Der Gemeinderat ist uns bis jetzt eine konkrete Antwort schuldig geblieben, weshalb die Steuereinnahmen nächstes Jahr im 2022 derart massiv unter den Steuereinnahmen von 2020 liegen sollen. Es gibt hier bis jetzt keine schlüssige Erklärung und wir sind der Meinung, dass wir nicht aufgrund einer pessimistischen Prognose eine Abbaupolitik in der Stadt Bern betreiben sollten.
Viviane Seiva von der FDP ihrerseits sagt, die Steuereinnahmen zu budgetieren sei sehr schwierig, weil sie starken Schwankungen unterliegen würden. Und das Hauptproblem der Stadt Bern liege sowieso nicht bei den Steuereinnahmen.
Die Kommunikation vom Gemeinderat geht darauf hin, dass wir zu wenig Einnahmen haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Stadt Bern hat nicht ein Einnahmeproblem. Wir haben nächstes Jahr werden mehr Steuern budgetiert, als wir im 2019 eingenommen hatten. Wir haben ein ganz kleines Ausgabeproblem. Also die Stadt Bern hat nicht ein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Ausgabeproblem. Wir müssen schauen, dass wir unsere Ausgaben besser im Griff haben.
Um die städtischen Ausgaben zu senken, hat die Berner Finanzdirektion jedoch bereits im März ein umfassendes Sparpaket vorgelegt. Eine 18-seitige Liste im Umfang von 30 Millionen Franken. Zudem will die Stadt längerfristig jährlich zwischen 30 und 50 Millionen Franken weniger ausgeben. Regula Bühlmann vom GB.
Ja, es ist ja eine sehr lange Liste. Wir werden sicher nicht alles bekämpfen in dieser Liste der Sparmaßnahmen. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist, wo sollte eine Stadt in Zeiten wie jetzt nicht sparen? Und da sehen wir sehr viele Punkte, wo wir der Meinung sind, nein, da sollte man nicht sparen. Vor allem, weil in unseren Augen die Prognosen des Gemeinderates zu pessimistisch sind und wir der Meinung sind, dass ein Sparpaket in dieser Größenordnung nicht nötig sein wird.
Gegenteiliger Meinung ist die FDP. Laut Viviane Seiva gibt es vor allem bei der städtischen Verwaltung noch viel mehr Sparpotenzial als von der Finanzdirektion vorgeschlagen.
Es geht in die richtige Richtung, aber es geht uns zu wenig weit. Wir müssen wirklich alles durchleuchten, welche Aufgaben muss eine Stadt wahrnehmen und welche nicht. Ein Paradebeispiel ist, dass die Stadt Bern immer noch ihren eigenen Wein produziert. Ob das jetzt wirklich die Aufgabe ist, einer Stadt Wein zu produzieren am Bieler See, stellen wir schon ein bisschen in Frage. Klar ist, das würde jetzt nicht das ganze Budget wieder in Lot bringen, aber trotzdem, es gibt viele so kleine Sachen, die in der Verwaltung noch drin sind, die einfach nicht zu den Kernaufgaben einer Stadtverwaltung gehören.
Ende August beugt sich das Stadtparlament über das Budget und die geplanten Sparmaßnahmen. Heftige Debatten sind vorprogrammiert.
Rabe Info.
Gleich reisen wir hier in der Sendung nach Mexiko. Erst besuchen wir aber noch den Kanton Thurgau. Von dort kommt der junge Musiker Louis Keller. Unter dem Namen Gamma Kite veröffentlicht er erfrischenden Indie Dream Bedroom Pop, wie er es nennt. Hier ist er mit Adversity.
Rabe Info.
Vor bald 7 Jahren wühlte ein Verbrechen die mexikanische Öffentlichkeit auf. Damals wurden 43 Studierende von der Polizei entführt und anschließend einem Drogensyndikat übergeben. Das Syndikat hat alle Entführten ermordet. Trotz der weltweiten Resonanz ist diese nur eine von vielen Geschichten über verschwundene Personen in Mexiko. Nach Behördenangaben gelten aktuell über 60.000 Menschen als vermisst. Viele von ihnen wurden womöglich von Kriminellen verschleppt, damit sie Drogen schmuggeln oder als Prostituierte arbeiten. Andere verschwanden, während sie sich in den Händen von Polizistinnen oder Soldaten befanden. Die Suche nach vermissten Menschen konzentriert sich in Mexiko meistens auf sterbliche Überreste. Das Angehörigenkollektiv Búsqueda Nacional en Vida will sich damit aber nicht zufrieden geben. Wolf-Dieter Vogel vom Radio Onda berichtet.
Vor dem Gefängnis der mexikanischen Stadt Tonalá sammeln sich 22 Frauen in einer Schlange und warten darauf, dass sie hereingelassen werden. Sie sind keine Angehörigen von Häftlingen, sondern Mütter, die ihre verschwundenen Söhne und Töchter suchen. Frauen, die sich im Kollektiv Búsqueda Nacional en Vida organisiert haben, um ihre Liebsten lebend wiederzufinden. Sie ziehen durch Straßen in Rotlichtvierteln, besuchen Krankenhäuser, Notaufnahmen, Heime für Jugendliche, psychiatrische Kliniken und eben die Gefängnisse im Bundesstaat Jalisco. Schwarze Kleidung, keine Handys, kein Notizblock. So sieht es die Gefängnisordnung vor. Nur ein Foto ihres Kindes, auf Papier oder aufs T-Shirt gedruckt, dürfen sie mitnehmen.
Wir passen uns den Vorgaben in jedem Gefängnis an. Kein Schmuck, keine Ohrringe, keine Ketten, keine Broschen im Haar, keine Sandalen, keine Absätze.
Rosaura Magaña sucht in der Haftanstalt von Tonalá eine Spur ihres Sohnes Carlos Eduardo. Der junge Mann wurde im Juli 2017 von Polizisten festgenommen und ist seitdem verschwunden.
Mein Sohn war 20 Jahre alt, als sie ihn holten. Jetzt ist er 24, also in einem leistungsfähigen Alter. Bis zum letzten Moment werde ich hoffen, ihn lebend zu finden.
Fast 90.000 Menschen sind in Mexiko verschwunden. Viele von ihnen wurden von Kriminellen verschleppt, damit sie Drogen schmuggeln, als Prostituierte arbeiten oder beispielsweise Tunnel bauen. Andere verschwanden, als sie sich in den Händen von Polizisten und Soldaten befanden. Die Suche nach ihnen konzentriert sich meistens auf sterbliche Reste, auf Gräber, Knochen, forensische Analysen. Das Kollektiv Búsqueda Nacional en Vida gibt sich damit nicht zufrieden.
Wir haben es satt, unsere Angehörigen auf Müllplätzen, in Höhlen, Flüssen und Bergen zu suchen. Man hat sie uns lebend genommen und deshalb wollen wir sie lebend zurück. Wir sind es leid, sie als Tote zu suchen.
Auch die Pandemie konnte die Angehörigen nicht stoppen. Die neue Normalität, die Präsident Andrés Manuel López Obrador ausgerufen hat, ändert ihr Leben kaum. Zwar können sie nicht jede Einrichtung besuchen, dafür machen sie auf der Straße auf sich aufmerksam. Aus zahlreichen Bundesstaaten reihen sie nach Jalisco an, um sich auf die Suche zu machen. Einige haben sich Schutzmasken aufgesetzt, auf denen die Bilder ihrer Kinder zu sehen sind. Doch dem staatlichen Aufruf nach sana distancia, sicherem Abstand, können sie nicht folgen. In den Bussen und Unterkünften riskieren sie, sich zu infizieren. Aber wer seine Liebsten lebend finden will, darf keine Zeit verlieren. Staatsanwaltschaften und andere Behörden arbeiten zwar wegen der Pandemie zeitweise weniger, aber die Angehörigen haben sich ohnehin längst selbst zu Expertinnen und Experten entwickelt. Sie wissen genau, wie man feststellt, wo ihre Söhne oder Töchter zuletzt telefoniert haben und mit welchen Taxis sie gefahren sind. Arturo Trejo, einer der wenigen Männer der Suchbrigade, erklärt:
Es gibt Leute in den Kollektiven, die sind besser ausgebildet als die zuständigen Behörden.
Im Gefängnis von Tonalá haben die Angehörigen nur wenig Zeit. Sie laufen durch die vergitterten Trakte, vergleichen Tattoos und zeigen den Häftlingen Bilder. Tatsächlich erinnern sich Gefangene manchmal daran, Verschwundene gesehen zu haben. Im Frauengefängnis erkennen sie den Sohn einer Suchenden. Im Krankenhaus bekommt die Gruppe einen wichtigen Tipp. Sie sollen in die öffentlichen psychiatrischen Kliniken gehen. Drei Tage später treffen sie sich im Park vor einer psychiatrischen Klinik. Unter einem Baum schützen sie sich vor der stechenden Sonne und warten darauf, dass Adolfo das Gebäude verlässt. Am Vortag haben sie den jungen Mann in der Klinik entdeckt. Lydia Sanchez-Tobon erinnerte sich an ein Bild, das sie zuvor gesehen hatte, als sie eine andere Suchbrigade begleitete.
Wir waren in einem Dorf. Die Leute sind dort auf uns zugekommen. Sie waren sehr bewegt und haben uns auf ihren Handys Fotos von verschwundenen Angehörigen gezeigt. Darunter war auch eine Aufnahme von Adolfo.
3 Jahre lang war Adolfo verschwunden. 5 Tage, bevor das Kollektiv ihn fand, hatten ihn Polizisten in aufgewühltem Zustand in die Klinik eingeliefert. Dort versuchte niemand, seine Identität zu erfassen. Doch die Angehörigen machten seine Familie innerhalb von 2 Tagen ausfindig. Und so konnte die Mutter ihren verlorenen Sohn abholen. In ihrer Heimat sucht Lydia Sanchez wie alle Beteiligten des Kollektivs auf einsamen Brachen, im Brunnen oder auf verlassenen Feldern nach den Resten von Verschwundenen. 2-mal im Jahr reist sie mit dem Kollektiv durch Mexiko. Erfolge wie der Fund von Adolfo helfen ihr, nicht aufzugeben.
Wenn du Menschen lebend suchst und jemanden tatsächlich findest, dann gibt dir das einfach unheimlich viel Energie. Es zeigt dir, dass es einen Gott gibt und dass er mit uns ist. Und dass es sein kann, dass ich eines Tages meinen Bruder finden werde.
Auch Arturo Trejo gibt die Hoffnung nicht auf. Seit 6 Jahren sucht er seinen Vater. Zurück in seiner Heimatstadt Coatzacoalcos hilft er anderen bei der Suche nach geheimen Gräbern. Mit Macheten säubern sie eine Brache vom Gestrüpp, um nach verscharrten Toten zu suchen. Er glaubt nicht, dass sein Vater tot ist.
Laut den Ermittlungen lebt er noch, aber wir wissen nicht, ob er unter falschem Namen in ein Gefängnis oder eine psychiatrische Anstalt gebracht wurde.
Dann berichtet der 27-Jährige von einem weiteren Erfolg.
Wir haben einen jungen Mexikaner wiedergefunden, der in ein Gefängnis in Honduras gebracht wurde. Sogar seine Nationalität haben sie geändert. Bei einer unserer Demos hat eine Migrantin sein Foto gesehen und uns gesagt, dass sie ihn in einer Haftanstalt gesehen habe. Wir sind dann mit der Mutter zum Botschafter gegangen und es stellte sich heraus, dass sie recht hatte. Aber wie viele Gefängnisse gibt es in Mexiko und Mittelamerika? Da sind intensive Ermittlungen nötig, die weder Gouverneure noch lokale Regierungen vornehmen, weil sie keine Probleme bekommen wollen.
Für Trejo ist deshalb klar, es wird an ihm und seinen Mitstreitern liegen, seinen Vater zu finden.
Das war ein Beitrag von Wolf-Dieter Vogel vom Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, den 29. Juni. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die Forderung der G7, eine Mindeststeuer für multinationale Konzerne einzuführen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall und das Radio Onda. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.